Deutschlandfunk. Freistil.
Gott, diese Schmerzen. Fluch, der da über mich gekommen ist. Seinem ärgsten Feind wünscht man solche Pein, nicht Teufel nochmal. Wie ich mich auch drehe und wende, dieser verflixte Nerv bleibt eingeklemmt. In aller Ewigkeit, wie es scheint. Dabei ist dieser Sitz der geräumigste und bequemste, den man sich denken kann. Ein Sitzpolster, dick wie eine Seniorenmatratze. Und armlehnig, breit wie Schiffspapier.
Wenn du stehst und kannst dich setzen, dann setz dich. Und wenn du sitzt und kannst dich legen, dann leg dich.
Eine Schlange kann zum Beispiel nicht sitzen, die liegt immer nur. Und Fisch geht natürlich auch nicht.
Sitzen ist schon manchmal ganz schön wichtig, wenn es auch wehtut.
Manchmal denke ich, dieser Sitz ist gar zu bequem. Lasse mich nur zu gern hineinfallen, nur um dann in diese unzählige Mattscheiben zu stieren, die da vor mir flimmern. Obwohl das alles andere als erbaulich ist, was ich mir da anschauen muss. Und das mit diesem Nerv. Berufsmüde wird man da.
Dass vor allen Dingen Menschen, die in unzufriedenen Lebenssituationen sich befinden, wesentlich häufiger Rückenschmerzen und Beschwerden haben.
Sitzen ohne Ende.
Segen und Fluch einer Untätigkeit.
Ein Feature von Dieter Jandt.
Jetzt ist es da, das Salome-Baby. Punkt 15.42 Uhr erblickte der kleine Gursi im Traumtheater an der Rauchstraße unter dem goldenen Kuppeldach das Licht der Welt. Die Mutter, Schauspielerin Anna Schelugowski, wollte ihr erstes Kind unbedingt im Kreise der 12 Salome-Artisten bekommen.
Jubelt der Berliner Kurier online.
Offiziell war der Geburtstermin auf Dienstag festgelegt, aber mein Junge hatte es sehr eilig, auf die Welt zu kommen, strahlte die glückliche Mutter. So wurde sie schon am Sonntag um 14 Uhr in den Theatersalon gebracht, wo dann auch das Baby geboren wurde. Ein Arzt und eine Hebamme halfen Anna Schelugowski während der Sitzgeburt.
Wir sitzen ständig. Beim Gebären, bei der Arbeit, im Knast und auf dem Amt. Überall heißt es, setzen Sie sich. Das Ausmaß der Folgeschäden lässt sich aus den gelben Seiten ablesen. Eine Unzahl an Orthopäden, Chiropraktikern und Physiotherapeuten schlagen aus unserer Steifheit Kapital. Denn wir sitzen, bis der Rücken im Eimer ist, das aber konsequent. Angekommen beim Orthopäden heißt es zunächst wieder, setzen Sie sich erstmal ins Wartezimmer.
Ja, richtig, richtig. Und da, wo ich wirklich große Probleme hatte, dann haben mich auch alle irritiert immer angeguckt in den Wartezimmern. Ich habe mich nicht hingesetzt. Ne? Ich stand da auch im Wartezimmer, also so Schmerzen hatte ich zu dem Zeitpunkt.
Dennis Becker saß jahrelang als Managementberater zu viel an irgendwelchen Projekten.
Ich habe schon seit 12, 13 Jahren einen Bandscheibenvorfall. Damit lebe ich, mit diesem Bandscheibenvorfall. Und das hat viel mit Sitzen zu tun. Genau, wenn ich jetzt länger sitze, gerade wenn die Bestuhlung schlecht ist, dann habe ich schon ein Problem. Also dann irgendwann kommt der Punkt, dann sage ich so, jetzt stehen wir besser mal auf.
Im digitalen Zeitalter sitzen aber Millionen von Menschen krumm vor irgendwelchen Monitoren, starren hinein und bewegen nur die Maus. Die Liste der beruflich an den Stuhl gebundenen ist lang. Wer außer Handwerkern sitzt eigentlich nicht? Postboten vielleicht und Leibwächter. In Callcentern aber hocken Hunderte von Menschen am Schreibtisch und kommen nicht weg. Pförtner überwachen stundenlang über Bildschirme das Geschehen und warten vergeblich darauf, dass etwas passiert, um endlich einmal hochspringen und einschreiten zu können. Der Rücken ist hinten und wird darüber vergessen, bis er sich von alleine meldet und überhaupt nichts mehr geht.
Die Bandscheibe, der Gallertkern, rot markiert, tritt zwischen den Wirbeln aus. Diese Gallertmasse drückt nun auf die Nerven, gelb markiert.
Aus einer der vielen einschlägigen Arztpraxen. Der Orthopäde fuchtelt mit einem Zeigestock an der medizinischen Zeichnung herum. Der Patient steht krumm und schmerzverzerrt daneben und kriegt nicht so richtig mit, was der da erzählt. Er ist rückwärtig konzentriert und sehnt sich nach einer Spritze.
Zurück zwischen die beiden Wirbel kann die ausgetretene Gallertmasse nicht mehr ohne Hilfe. Durch falsche Therapieübungen wird die Gallertmasse abgeklemmt und entzündet sich. Der Schmerz wird größer.
Und dann irgendwann habe ich gesagt, nee, ich muss da was ändern. Und dann war ich bei unserem Betriebsarzt und dann gab es eben entsprechend dann einen Tisch, der höhenverstellbar ist, elektrisch im Büro. Und zu Hause habe ich eben auch einen entsprechenden Schreibtisch, der eben so eingestellt ist, dass ich im Stehen am Computer arbeite. Hab mich auch mal operieren lassen, das war so ein ambulanter Eingriff, das war schon 3,5 Jahre her, das ist sehr gut gelaufen, nach 2 Stunden konnte ich wieder gehen, also die haben praktisch den Bandscheibenvorfall verkleinert, muss ich sagen, kann ich nur empfehlen.
Die Menschen, die Rückenbeschwerden haben oder gar Rückenschmerzen, über 80% von denen, die haben eigentlich gar nichts. Also rein pathologisch ist keine Erkrankung da.
Markus Deutsch, Rückenschullehrer.
Es ist immer eine Mischung von Nerven, die sich mal bemerkbar machen, aber nicht im Sinne von, dass unbedingt was eingeklemmt ist, sondern weil eben ja auch Nerven unsere Muskeln durchziehen und wenn die verhärtet, verkrampft sind, dann wird das natürlich weitergegeben an uns in Form von Schmerzen oder Beschwerden. Das liegt aber nicht daran, weil eine Bandscheibe kaputt ist oder halt der Rückenmarksnerv in irgendeiner Form geschädigt oder in Mitleidenschaft gezogen ist, sondern es ist einfach, weil durch ein Fehlverhalten, durch zu wenig Bewegung eben unser System streikt, unser Stressmanagement nicht funktioniert, Angstpositionen, die eine Rolle spielen, das eben verursachen.
Der Kopf spielt mit beim Sitzen. Wenn man allein an die Menschen denkt, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben, kauern verhuscht und geduckt im Büro, auf das man sie am besten übersieht, wenn das Unternehmen mal wieder gestraft werden soll. Angsthasen nehmen unnatürliche Haltungen ein, sitzen flüchtig auf der Stuhlkante.
Das wäre dann die psychische Komponente. Das heißt, wenn ich viel Arbeit habe oder Zeitdruck, dann verändert sich halt meine Körperhaltung, meistens zum Nachteil. Man baut auch wiederum sehr viel Spannung auf. Das heißt, ich muss mich also auch um meine Befindlichkeit an sich kümmern. Ich muss also auch gucken, was ist mit meinem Kopf, mit meiner Seele, was findet da statt.
Autoren sitzen verkrampft am Computer, wenn im Kopf nichts stattfindet. Oder zu viel und alles querbeet. Verzweifelt schlagen sie die Beine übereinander und ringen in verdrehter Haltung um Ideen. Auf den Ämtern sieht man Beamte tief über Kreuzworträtsel gebeugt. Niedere Chargen sitzen mit krummem Rücken am Schreibtisch, jederzeit gewärtig, dass sich hinter ihnen der Chef aufbaut. Das nervt den Rücken.
Das falsche Sitzen bezieht sich weniger auf bestimmte Sitzpositionen, sondern mehr auf die Art, wie ich über den ganzen Tag mein Sitzverhalten betreibe. Das heißt, so ein Schlagwort ist immer, die beste Sitzposition ist nämlich die nächste und nicht irgendeine bestimmte. Das Sitzen soll sich eigentlich rund um eine aufrechte Körperachse bewegen und nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit versuche, gerade und aufrecht zu sitzen, weil dann verkrampfen sich meine Muskeln und dann geht es mir auch wieder nicht gut.
Eigentlich geht es nie gut. Dabei sitzen wir doch so gern. Sich erst einmal hinzusetzen, ist Ausdruck der Behaglichkeit und der Entspannung. Man unterhält sich, trinkt etwas miteinander und genießt das Verstreichen der Zeit. Man schaut fern, endlos lang, springt von einem Fußballspiel zum nächsten Tatort und merkt erst mal nichts mehr. Weil wir uns aber beim Entspannen verspannen, weil wir gar nicht mehr wissen, wie man richtig sitzt, sitzt man bald wieder beim Arzt.
Ich kann ja auch durchaus mal krumm sitzen, das macht ja nichts. Also der Rücken hält das aus, meistens sitzen die Menschen halt immer krumm, immer in ein und derselben Position. Und ich kann mich sowohl mal aufrichten, ich kann mich auch mal abstützen und dabei halt schief oder verdreht sein, wenn ich das eben aber auch mal auf der anderen Seite mache. Und ich muss immer wieder gucken, dass ich das entsprechend mit Bewegung füllen. Manche stellen den Drucker woanders hin oder wenn du nicht gerade in einem Callcenter arbeitest, dann aufstehen, wenn das Telefon klingelt.
Markus Deutsch gibt seine Kurse allwöchentlich im rheinischen Örtchen Merten in einem Sporttreff. Das übliche Ambiente einer Muckibude. Drüben wuchten muskelmächtige Gewichte, hüben laufen Frauen über Bänder. Dort sitzt wer in einem Trockenruderboot und in einer anderen Ecke schulen ein paar Menschen ihre Rücken. Lernen, wie man in die Knie geht, wenn man etwas aufhebt. Oder wie man die Beine anzieht, wenn man auf der blauen Matte liegt.
Natürlich gehört ein Training dazu, dass ich meine Muskulatur entwickeln und trainieren und aufbauen kann. Es gehört aber genauso auch Wahrnehmung, dass ich überhaupt weiß, bin ich jetzt krumm, gerade, schief, habe ich viel Spannung, habe ich wenig Spannung. Und daraus lassen sich dann auch wieder Entspannungs-, Dehnungs-, Lockerungsübungen ableiten.
Ja, die Gymnastik, die habe ich immer weiter verfeinert, weil ich war bei so vielen Physiotherapeuten und jeder hat irgendwelche andere Übungen mir gezeigt und dadurch komme ich jetzt auf eine halbe Stunde und es sind im Wesentlichen Dehnübungen, aber vor allen Dingen Übungen, um alle möglichen Rückenmuskeln zu stärken, Bauchmuskeln, verschiedene Bauchmuskeln zu stärken und ja, das alles zusammen gibt dann so ein Programm für morgens.
Stunde um Stunde an diesen Stuhl gefesselt, ohne dass die Zeit vergeht. Das Geschehen im Blick, aber wozu eingreifen? Alles viel zu weit weg und lächerlich unwichtig obendrein. Was quält mich diese Langeweile? Das ewig selbe Elend in den Bildschirmen zu betrachten, dieses Gewühl, Gewoge, das dann nutzlos hin und her kreucht, über und untereinander, sich gegenseitig zu Klump quetscht, für nichts. Wie in einem dieser riesigen Center zum Schlussverkauf. Märkte, die man stürmen und abräumen müsste, es ödet mich an. Hier zu sitzen, isoliert und angeekelt und niemandem mein Leid klagen zu können, von meinem Nerv. Und dieser grandiosen Narretei.
Die Demonstranten im mittleren Bereich setzten sich spontan auf die Straße, wurden aber nun von allen Seiten verprügelt. Erst nach etwa 20 Minuten forderte die Polizei zum Verlassen des Platzes auf. Ein Ausweichen war kaum möglich, da die Polizei auch das Gelände hinter dem Bauzaun besetzt hatte und Fliehende mit Polizeihunden wieder in den Kessel zurückdrängte.
Notizen eines Augenzeugen während der Demonstrationen zum Besuch des Schahs 1967.
Sit-ins wurden Anfang der 60er Jahre in den USA als Druckmittel entdeckt, um Forderungen durchzusetzen. Einige schwarze Studenten sollten aus dem Erfrischungsraum einer Universität verwiesen werden. Dieser sei nur für Weiße. Also setzten sie sich kurzerhand hin und blieben. Seither nimmt man gern Platz, wenn einem etwas nicht gefällt. Dabei sitzen die Demonstranten meist unbequem am Boden und opfern ihre gesunde Körper einer unbeugsamen Geisteshaltung. Man erfährt darüber, dass allein das Sitzen politisches Gewicht verleihen kann. Und so setzt man sich zu allen möglichen Anlässen in den Weg. Zur Verhinderung von Castortransporten, gegen Studiengebühren und überhaupt gegen Autoritäten. Sitzen als Machtdemo gegen die Staatsmacht, um später von jener weggetragen oder weggetreten zu werden.
Ein Polizist wurde gegen 20.15 Uhr durch einen Steinwurf verletzt. Der angebliche Steinewerfer Fritz Teufel war unter den Sitzenden und wurde bereits um 20.10 Uhr verhaftet, nachdem er Tritte in den Unterleib erhalten hatte.
Wenige Minuten später war Benno Ohnesorg durch die Kugel eines Polizisten getötet worden. Und schon wenige Monate später war einigen das bockige Sitzen nicht genug.
Sympathisanten, Gangster, Terroristen. Frau Ulrike Meinhof aus Hamburg.
Mir scheint die Problematik hauptsächlich darin zu liegen, dass
Angriff gegen den Staat. Diese Gangster haben jedes Gefühl für die Würde und das Lebensrecht der Menschen verloren. Stadtguerilla. 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 Sympathisanten, Gangster, Terroristen.
Haben Sie Verständnis dafür, dass wir heute natürlich auch keine Musik machen, die Sie also von den Stühlen reißen könnte? sondern dass wir die entsprechend angepasste Musik machen.
Der Militärattaché Andreas von Mierbach saß in seinem Büro in der ersten Etage, als er plötzlich aufgeregte Rufe vom Erdgeschoss hörte. Er sprang auf und lief auf den Flur, um nach dem Grund des Lärms zu sehen.
Die Geiselnahme in der deutschen Botschaft in Stockholm, 1975.
Ich war insgesamt 20 Jahre im Haft, nicht? Und von diesen 20 Jahren, von diesen 240 Monaten, war ich 170 Monate in unterschiedlichen Abstufungen von Isolationshaft.
Lutz Taufer, an dem Überfall beteiligt.
Als Mitglied des Kommandos Holger Mainz versuchte er, die RAF-Gefangenen freizupressen, die damals in verschiedenen Haftanstalten einsaßen. Zwei Botschaftsangehörige starben, ebenso zwei der Täter. Die anderen vier, unter ihnen Lutz Taufer, wurden zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt.
Die härteste Form von Isolationshaft, die war im ersten Jahr, ich bin also 1975 inhaftiert, das war ein Jahr lang. Das hat folgendermaßen ausgesehen: Ich war in einer Einzelzelle. Die Zelle hatte vor dem Fenster eine Sichtblende, das heißt, ich konnte nur über einen schmalen Schlitz nach oben konnte ich ein Stück Himmel sehen. Ich konnte also kein Anstaltsalltagsleben beobachten aus meinem Zellenfenster heraus, ne? Ich hatte also subjektiv den Eindruck, dass ich in diesem riesigen Knast alleine war, dass außer mir kein anderer Gefangener drin war. Nicht.
Stadtguerilla, Sympathisanten, Gangster, Terroristen.
Später wird Lutz Taufer verlegt. Er hockt in seiner Zelle, in der JVA-Zelle, denkt und sitzt und denkt. Was soll er sonst tun? Vielleicht denkt er gelegentlich an den Militärattaché Andreas von Mierbach und den Botschaftsrat Heinz Hillegard, die bei dem Überfall erschossen wurden. Vielleicht denkt er daran, dass von Mierbach kopfüber die Treppe der Botschaft hinuntergestoßen wurde und dass man ihn 2 Stunden schwer verletzt dort liegen ließ. Dann wieder springt Lutz Taufer von seinem Stuhl hoch, geht auf und ab und denkt und redet vor sich hin. Diskutiert mit sich. Politisches. Ob wirklich alles legitim ist, um die Ziele der RAF durchzusetzen. Findet keine Lösung, setzt sich wieder hin und wartet. Worauf?
10 Jahre lang waren wir in einem Hochsicherheitstrakt eingesperrt. Wir hatten zwar täglich einige Stunden Möglichkeit, zusammen zu sein, aber dieser Trakt war absolut steril und reizarm. Man hatte das Gefühl, wenn man hineinkommt, in ein Leichenschauhaus zu kommen, nicht? Es war also absolut erschreckend und gespenstisch. Und diese Kälte und Reizarmut, die beeindruckt natürlich den gesamten Organismus, wenn man sich in diesem Bereich so lange Zeit aufzuhalten gezwungen ist. In den Wänden waren Stahlplatten eingelassen worden. Die Fenster konnten nicht geöffnet werden. Sie waren versehen mit dicken Panzerglasscheiben, die also auch nicht, also da ging kein Geräusch durch.
Ich setzte mich zu ihm. Ganz links, neben dem Besucherzimmer, war eine weiße, fensterlose Metalltür. Ich wusste, dass diese Tür immer verschlossen war. Alles war sehr sauber. Die Bodenfliesen waren blank gebohnert und die Farbe an den Wänden sah wie frisch gestrichen aus. Geradeaus vor mir, durch die gläserne Ausgangstür, konnte ich den zementierten Weg sehen und Spatzen, die auf dem Weg vor der Tür herumhüpften.
4 Meter vor den Zellen war auch ein hoher Palisadenzaun, nicht, durch den wir nicht durchgucken konnten. Jenseits des Palisadenzauns ging der Pflasterweg, auf dem die anderen Gefangenen der Anstalt Freistunde hatten. Von diesen Gefangenen konnte ich jeweils nur die Schuhe sehen, meistens Turnschuhe. Und wir konnten nicht rausgucken in den Hof, wir konnten aber sehen, zum Beispiel wenn es regnete. Aber wir konnten das Geräusch des Regens konnten wir nicht wahrnehmen. Nicht? Und wenn man 10 Jahre lang in einem solchen Tiefkühlschließfach eingesperrt ist, nicht, dann wirkt sich das aus auf den Organismus. Nicht?
Auf Initiative des früheren Justizministers Klaus Kinkel kommt Lutz Taufer 1995 frei. Eine Weile versucht er, auf die Situation von Gefangenen, die in Isolationshaft sitzen, aufmerksam zu machen. Seit 10 Jahren lebt er in Brasilien und engagiert sich für den Weltfriedensdienst. Die Politik in Deutschland ist ihm fern.
Wenn Sie unter Aussitzen verstehen, dass man all das Sachen verteidigt, weil sie richtig sind, dann bin ich ein Aussitzer. Allerdings dürfen Sie keine Sachen verteidigen, die verändert werden müssen. Also ist ein humaner Wandel immer eine Mischung zwischen Verändern und Erhalten. Und wenn Sie das Erhalten mit Sitzen, Aussitzen, übersetzt noch gut, dann bin ich ein Aussitzer.
Norbert Blüm, 16 Jahre lang Bundesminister für Arbeit und Soziales. Da hat man reichlich Gelegenheit, Dinge anzupacken. Oder eben nicht.
Die Renten sind so sicher wie das Amen in der Kirche.
Viele sagen Norbert Blüm nach, er habe in den 80er und 90er Jahren eines der drängendsten Probleme jener Zeit ausgesessen.
So wie die Rente, die ich verteidige, konstruiert ist sie das sicherste System, das ich kenne. Das soll mir jemand mal Alternativen nennen, die sicherer sind. Eine kapitalgedeckte Privatvorsorge ist börsenabhängig. Und wie das mit der Berechenbarkeit der Börse ist, das können Sie jeden Tag im Wirtschaftsteil einer x-beliebigen Zeitung nachlesen. Richtig ist allerdings, dass die sichere Rente natürlich die Beiträge braucht, um die Sicherheit zu garantieren. Wenn Sie natürlich einen Teil der Beiträge umleiten in die Riester-Rente, dann fehlt das in der Rentenversicherung.
Insgesamt 28 Jahre saß Norbert Blüm im Bundestag, die meiste Zeit in Bonn. Man erinnert sich noch der schwarz glänzenden Sitzreihen, die aussahen wie hartes Kinogestühl. Vermutlich waren viele Parlamentarier Stammkunden bei Bonner Orthopäden. 1972 zog Norbert Blüm zum ersten Mal in den Bundestag ein, um sich auf Dauer einzurichten. Das Sitzungsgeld war relativ knapp bemessen und in die Diäten eingerechnet. Einen solchen Zuschuss gab es schon zu Zeiten des Perikles, damit auch niedere Chargen sich in die Politik einmischen konnten. Auch Norbert Blüm saß zunächst als einfacher Abgeordneter in den hinteren Reihen. Die Rente holte ihn später ein, riss ihn aber nicht unbedingt vom Hocker. Im Gegensatz zu den Rentnern, die verunsichert in ihren Schaukelstühlen hin und her rutschten.
Also musst du unterscheiden, wo muss Veränderung, wo musst du dich in Bewegung setzen und wo musst du standhaft oder gar standhaft bleiben. Das hängt mit Stehen zusammen. Oder aussitzen. Bekanntlich kostet die Privatversicherung auch Geld. Aber das wird deshalb auch weggedrängt, verdrängt, weil da ein großes Geschäft im Spiel ist. Je mehr die Rentenversicherung schlecht geredet wird, an der Spitze der Volksverdummung befindet sich die Bild-Zeitung. Je mehr sie schlecht geredet wird, umso mehr klingelt das Geld in der Kasse von Allianz. Das ist im Übrigen der Anzeigekunden von der Bild-Zeitung. Der langen Rede kurzer Sinn. Und dafür ist das Umlagesystem das am besten geeignete System.
Ein wahrer Meister im Aussitzen war Helmut Kohl. Das ist der Herr, auf den die Vokabel Aussitzen gemünzt ist, der sie geprägt hat wie kein zweiter, gefeit gegen jegliche reformerischen Anwandlungen. Ein Schwergewicht, das 16 Jahre lang die Politik des ruhigen Hinterns betrieb.
Es gibt ein paar Sachen, da ist er gut ausgesessen. Er ist beispielsweise nicht den modischen Bedürfnissen nachgekommen, die DDR anzuerkennen. Er hat das ausgesessen. Und das Ergebnis war deutsche Einheit. Freilich, da haben dann andere nicht nur gesessen, sondern auch gearbeitet. Er auch, die Bürger in der DDR. Aber er hat ausgesessen, ein geradezu panisches Bedürfnis, die DDR anzuerkennen. Wenn wir die anerkannt hätten, dann wären unsere Landsleute in der DDR bestenfalls Asylbewerber gewesen.
Nun ist den Konservativen das Bewahren zu eigen wie keiner anderen Partei. Es steckt ja im Wort. Es gehört zu ihnen wie das C für christlich. Und so mag das Dasein als Politiker der CDU ein durchweg bequemes sein, da es für sie ja nur darum geht, die Republik vor Änderungen zu schützen, beziehungsweise die Dinge gerade zu rücken, damit alles wieder seinen angestammten Platz hat.
Das halten manche für eine Abwertung Ich glaube, dass zu einer vernünftigen Politik auch Aussitzen gehört. Nämlich die Hartnäckigkeit, einen Standpunkt, den man für richtig hält, auch zu verteidigen. Einen Sitzplatz einzunehmen, auch wenn es schneit, regnet und stürmt.
Ebenso wie bei Demonstranten verkörpert auch in den Führungsetagen Sitzen Macht. In Kombination mit einer Art selbstverliehenem Bleiberecht. Wer steht schon gern freiwillig von einem Stuhl auf, der immer an der Kopfseite steht? Breit und komfortabel. Von dem aus man Entscheidungen fällt, Gunstbezeugungen entgegennimmt und alle anderen im Blick hat, auch die, die unter dem Tisch am Stuhl sägen. Ein Manager will möglichst lange sitzen, erst im Vorstand und dann im Aufsichtsrat. Er versucht, die Zügel in der Hand zu halten, die Macht zu nutzen, um seine Vorstellungen durchzusetzen, vom hohen Thron herab, der sitzende Souverän. Das war schon immer so.
Vielleicht ist der, der aufgeregt hin und her läuft, auch derjenige, der unsicher ist. Während wir uns den weisen König vorstellen als ein in sich ruhender, unabhängiger Souverän. Nun sind die Zeiten des Königtums vorbei. Ich habe auch keine Sehnsucht, zurückzukehren. Aber etwas von der Souveränität eines klugen Königtums erwarte ich auch von einem Politiker.
Vielleicht sollte man das Gestühl im Bundestag abräumen und Debatten im Stehen einführen. Sie wären lebhafter. So aber untermauern Politiker ihren Ruf, dass es ihnen gar nicht mehr darum geht, irgendetwas zu verteidigen, abzuwehren oder durchzusetzen, es sei denn das eigene Amt für weitere 4 Jahre. Man klebt am Sitz.
Ja, also erstmal würde ich sagen, natürlich ist das Kampf auch, und da dürfen Sie nicht so schnell aufgeben. Wenn Sie das mit dem Stuhlkleben verwechseln, dann finde ich das ein Missverständnis. Natürlich musste ein Amt auch gegen Widerstände verteidigen. Kleben, wenn darunter verstanden ist, dass du nicht gehen willst, obwohl du abgewählt bist. Dafür gibt es Beispiele nach der letzten Bundestagswahl.
Dass niemand außer mir in der Lage ist, eine stabile Regierung zu stellen.
Herr Bundeskanzler, niemand außer mir.
Die beste Sitzposition ist nämlich die nächste und nicht irgendeine bestimmte.
Auch Gazprom soll komfortable Stühle haben. Gerhard Schröder hat es sich da längst gemütlich gemacht.
Viele sagen ja auch, die Lümmelhaltung ist genauso wichtig. Ist sie natürlich auch, weil es wieder eine andere Position ist. Nur man muss einfach schauen, wie lange kann ich in so einer Haltung bleiben.
Claudia M. Beltermann, Trainingmanagerin für ergonomisches Sitzen.
Wenn Sie jetzt hier zum Beispiel das Gefühl haben, wegzurutschen, verlieren Sie natürlich ganz klar den Lendenwirbelsäulenkontakt. Aber Sie merken genauso, dass das eine Sitzposition ist, die der Stuhl Ihnen nicht lange zubilligt. Das heißt, der Stuhl gibt Ihnen dann die Rückmeldung, halt, stopp. Das geht zwar kurz, aber über einen längeren Zeitraum muss ich wieder mit meinem Gesäß an die Rückenlehne ranrutschen, um den Lendenwirbelsäulenkontakt zu behalten.
Wenn aber wichtige wegrutschen, wechseln Sie einfach den Stuhl. Wolfgang Clement ist zur RWE durchgerutscht, wie überhaupt auffallend viele Politiker einen Platz bei der Energieindustrie finden. Im Bundeskabinett sitzen heute andere aus, aus Gewohnheit und aus Sachzwängen. Die Sitze bleiben warm, denn wer aufspringt und sich zu früh aus dem Fenster lehnt, hat schon verloren.
Ja, das ist eine große Koalition und damit ist sie sozusagen von Natur aus darauf angelegt, dass sie manches ausklammern oder aussitzen muss. Beispielsweise gibt es in Sachen Steuerpolitik höchst unterschiedliche Vorstellungen. Da rät sich für Koalitionen, Kompromisse zu suchen, aber manchmal gibt es nicht die Möglichkeit des Kompromisses. Und dann ist es besser, man stellt es zurück. Denn bevor man etwas macht, was gar nicht funktioniert, macht man besser nichts.
Es vielleicht dieses sündhafte Treiben, wohin man auch schaut. Diese Übel, die da ohne Ende auf den Bildschirmen ablaufen. Sie behalten sich wie in einem dieser Spiele, nach denen sie süchtig sind. World of Warcraft. Schlachten sich ab. Aber sitzen sie alle in einem Boot, obwohl manche in Seelenverkäufern sitzen und ersaufen. Manchmal würde ich am liebsten darauf einschlagen, hineinschlagen in diese Welten. Aber was dann? Es lohnt den Aufwand nicht, mit meinem ledierten Rücken aufzustehen und einzuschreiten. Lohnt es. Und überhaupt, ich wüsste gar nicht, welcher Knopf da zu betätigen wäre.
Sie können ihn individuell auf sich einstellen. Das heißt, Sie können die Höhe entsprechend mehr als 90 Grad im Hüftgelenk einstellen. Sie können die Sitztiefe einstellen, sodass Oberschenkel entsprechend eine Entlastungsmöglichkeit haben. Sie können die Armlehnen natürlich einstellen, Rückenlehnenhöhen einstellen, sodass praktisch der Stuhl auf Sie personalisiert ist, um letzten Endes den gesamten freifließenden Bewegungsablauf durchführen zu können.
Claudia M. Beltermann demonstriert, wie man über das Sitzen zur inneren Balance findet. Testobjekt ist ein pfiffig konstruierter Stuhl mit urwaldgrünem Bezug aus in Satin gewebtem Wollkammgarn.
Das Sitzen in Balance bedeutet für uns, dass wir freifließende Bewegungsabläufe am Arbeitsplatz durchführen können. Der ganze Körper wird aktiviert, also nicht nur etwas Gutes für den Rücken getan, sondern vor allen Dingen auch für die Beine, für die Füße, für die Blutzirkulation. Und es ist so, dass halt aus der Balance heraus man jede andere Bewegung auch ausführen kann. Wenn ich in Balance bin, dann kann ich sowohl mich zum Tisch hin orientieren oder auch vom Tisch weggehen und kann die ganze Bewegung über meine Füße steuern. Unterstütze damit gleichzeitig auch die Blutzirkulation, sodass ich, wenn ich lange sitzen muss, einfach auch mit meinen Nährstoffen gut versorgt bin. Ich bekomme genügend Sauerstoff. Das Blut wird gut durch den Körper aktiviert und hat gleichzeitig natürlich dann auch eine sehr entspannende Wirkung.
Ein norwegisches Unternehmen hat vor einigen Jahren laut Eigenwerbung das Sitzen neu definiert und propagiert die dynamische Ergonomie. Das ist so etwas wie das aktive Durchsitzverhalten am Arbeitsplatz. Die Bequemlichkeit des Bürostuhls soll auch ein Stück weit erkämpft werden.
Ja, Sitzen neu definieren heißt für uns, dass wir weggehen von diesem klassischen starren Sitzen, sondern wir möchten, dass das Gesamte sehr natürlich abläuft. Also der gesamte Bewegungsablauf findet auf eine natürliche Art und Weise statt, im Grunde genommen automatisch, weil wir merken, dass wenn ich Funktionen in einen Stuhl reinbringe, die das irgendwie auslösen, dann wird es von den Nutzern nicht benutzt. Also wir müssen ein System haben, die Bewegung möglich macht, ohne dass der Nutzer darüber nachdenken muss. Weil sobald er darüber nachdenkt, kann er sich im Grunde genommen nicht mehr auf seine Arbeit konzentrieren. Und das ist ja das, was man am Arbeitsplatz eigentlich tun sollte.
Es ist die Rehabilitation des Zappel-Philips, der seine Entscheidungen aus der Balance der fließenden Bewegung und aus dem Bauch heraus trifft. Aussitzen bedeutet Stillstand. Dynamisches Sitzen hingegen Fortschritt.
Genau. Es gibt keine richtige Sitzposition. Wir sind halt für Bewegung ausgelegt. Und das heißt, wenn wir einmal in einer Sitzposition uns angenehm befinden, dann kann das sein, dass das in der nächsten Minute nicht mehr so angenehm ist und wir einfach diese Position wechseln müssen. Deswegen, wenn viele sagen, es gibt eine richtige Sitzposition, muss ich mal sagen, nein. Denn es gibt viele Sitzpositionen und zwischen denen sollte man so häufig wie es geht wechseln.
Ein langes Metallrohr biegt sich weit über die Rückenlehne hinaus zur Kopfstütze hin. Weiter unten laden breite Armlehnen dazu ein, sich Kollegen zuzuwenden und sich dabei aufzustützen, was wiederum die Wirbelsäule dankbar zur Kenntnis nimmt. Die Füße finden über den Stuhlrollen Halt auf geriffelten Metallflächen, von denen aus man seine Position bestimmen kann und muss. Dieser Stuhl ist wahrlich nichts für Sitzenbleiber, er ist eher von ausladendem Wesen.
Ja, also ich werde von diesem Stuhl hier ein bisschen nach vorne geschoben. Ja. Ist das so gedacht?
Ja, Sie haben aufgrund der Oberschenkelabsenkung und dieser sattelförmigen Sitzfläche die Möglichkeit, Ihr Becken nach vorne zu kippen und somit viel leichter in eine aufrechte Wirbelsäulenposition zu bekommen. Weil je mehr Sie den Oberschenkel anheben und den Winkel kleiner machen, desto einfacher ist es, eine aufrechtere Sitzposition für die Wirbelsäule einzunehmen. Und das wird begünstigt durch diese Sattelform. So können Sie den Oberschenkel absenken und damit viel leichter Ihr Becken aufrichten. Und dadurch, dass Sie auch in einer Nicht-Standard-Höhe sitzen, haben Sie natürlich auch wesentlich mehr Bewegungsfreiheit für die Füße. Also wenn Sie wirklich sich in diesem Stuhl nach hinten lehnen wollen, dann geht das nur, indem Sie Ihre Füße aktivieren. Und die nach hinten lehnende Position ist ja so die Entlastungshaltung, die man ja gerne mal einnimmt.
Wir hielten an.
Da stand der Eichenstuhl, dunkel und schimmernd im grellen Neonlicht. Da waren die Zeugen, die hinter einer Plexiglasscheibe saßen. Da war eine große Uhr an der Wand hinter dem Stuhl. Da war auch ein Abluftventilator, den man schon angeschaltet hatte, um später den Geruch von verbranntem Fleisch abzusaugen. Ich beugte mich nach vorn und küsste Pats Rücken.
Also es ist ja so, dass wir Menschen immer auf unserem Hintern auf dem Stuhl sitzen und die Beine schön im rechten Winkel oder von uns gestreckt. Das hat natürlich ein Affe nicht. So ein Affe, der sitzt mal auf einer Sitzschwiele, die die haben am Hintern. Wenn sie viel sitzen, haben sie wirklich Sitzschwielen. Das ist eine Anpassung, dass sie nicht vom Ast fallen.
Alexander Nolte leitet im Duisburger Zoo das Affenhaus, das eigentlich ein Multikulti-Haus ist. Links sitzen die Papageien auf ihren Ästen und lärmen. Drüben die Gibbons und vorne am Eingang hockt ein Miniatur-Flusspferd im Tümpel und schweigt. Viel Volk drückt sich an den Schaufenstern der Affen die Nase platt.
Aber die müssen natürlich, wenn sie auf dem Ast sitzen, die ganze Zeit balancieren und können sich auch oft nicht so hinsetzen wie wir, weil sie einen Schwanz haben. Und der Schwanz ist dann natürlich im Weg. Deshalb sitzen sie viel ergonomischer, sodass sie eben besser angepasst sind.
Man darf annehmen, dass der Mensch erst über die aufrechte Haltung auf den Stuhl gekommen ist. Ob sich dabei im Zuge der Evolution der Schwanz, da beim Sitzen auf knochenharten Steinbänken eher hinderlich, allmählich zurückgebildet hat, bleibt spekulativ.
Das Skelett ist genauso eigentlich wie das bei uns. Nur die Affen laufen ja nicht zweifüßig durch die Gegend, sondern immer vierfüßig. Auch der Gorilla läuft nur ganz selten mal zum Imponieren und dann brusttrommelnd zweifüßig und läuft sonst vierfüßig. Und das entlastet natürlich die Wirbelsäule und die Bandscheiben.
Müßig zu sagen, dass Affen auf natürliche Weise und nicht verdreht an irgendeinem Arbeitsplatz sitzen. Vielleicht ist ja das gesamtgesellschaftliche Konstrukt ein großer Irrtum, der uns ständig zwingt, etwas zu tun, was wir eigentlich nicht wollen. Arbeiten und dabei sitzen. Die Suche nach dem bestmöglichen Sitzplatz bedingt Zivilisationskritik. Ein Umstand, dem die Stuhlhersteller, die ja nach ergonomischen Gesichtspunkten arbeiten, auf der Spur sind. Affen als Wegweiser in der Sitztechnik.
Die sind eigentlich so gut wie nie beim Orthopäden zu finden. Die bewegen sich halt den ganzen Tag und bewegen sich mit allen Gliedmaßen. Und dadurch hat man natürlich keine Sitzleiden.
Beneidenswert vor allem Tiere, die niemals sitzen, die das gar nicht können.
Es gibt eigentlich nicht wirklich Tiere, die nie sitzen. Also selbst ein Vogel setzt sich hin, wenn er brüten muss. Aber eine Schlange kann zum Beispiel nicht sitzen, die liegt immer nur. Und ein Fisch geht natürlich auch nicht. Oder unsere Delfine, die können natürlich nicht sitzen, weil im Wasser gibt es keine Balken und auch keine Stühle.
Aber zurück zum Affen. Etwas von seinem Sitzgebaren scheint doch hängen geblieben zu sein. Yogis kennen Sitzhaltungen wie die des Affen in der warmen Abendsonne. Dies entspricht ungefähr dem Bild, wenn auf den Dächern von Jaipur, kurz bevor die Sonne versinkt, der hundsgemeine Rhesusaffe sitzt und auf den Banana-Pancake des Touristen hinabschielt, um ihn dann blitzschnell abzugreifen. Die Yogis aber wissen, dass es Positionen gibt, die den Weg zum Wesentlichen weisen, zum Nirvana.
Manchmal bekomme ich beim Meditieren auch Rückenschmerzen. Das ist wohl bei jedem so. Aber der Meditationssitz hilft auch, die Schmerzen zu überwinden. Das gibt ein gutes Gefühl und macht den Rücken stark.
Der thailändische Mönch Pakubun Song Upasamu thront im Schneidersitz auf der Bühne einer angemieteten Schulaula in Dormagen. Vor ihm, zwischen Girlanden, Kerzen und Opferspeisen, eine goldfarbene Statue, ein sitzender Buddha.
Unter dem Mönch kauern die Gläubigen am Boden, allesamt Thai-Frauen, die hierzulande ihre Riten pflegen. Zwischen ihnen einige Westler, die dickleibigen Ehemänner. Sie fallen durch Steifheit auf, indem sie ständig ihre Position wechseln. Von einer Schieflage in die andere.
Es kommt natürlich bei jedem Einzelnen auf die grundsätzliche Befindlichkeit an, ob er dabei schnell Schmerzen spürt oder nicht. Normalerweise verleiht der Meditationssitz die Möglichkeit, den Kopf frei zu bekommen. Das empfindet aber jeder anders. Manche haben große Schmerzen dabei. Als Menschen sind wir nun mal von Geburt an für Schmerzen empfänglich. In jeder Kultur und in jeder Religion ist das so. Nur die Ursachen sind unterschiedlich.
Das autogene Training, die westliche Variante der Meditationsübungen, empfiehlt die Droschkenkutscherhaltung, bei der man auf einem Stuhl leicht vorgebeugt sitzt und sich versenkt. Der Schneidersitz kommt bei den hiesigen Eingeborenen, vor allem bei den dicken Ungelenken, nicht so gut. Sie haben Angst, dass ihnen die Kniescheibe herausspringt. Wie soll man da loslassen können?
Wir kennen 4 Meditationshaltungen. Sitzen, stehen, gehen und liegen. Meistens sitzen wir oder wir gehen. Man kann sich bei diesen beiden Haltungen am besten konzentrieren und darüber sein Bewusstsein erweitern, um so die lichte Kraft unserer Religion zu erfahren.
Spricht's und wird sich später nach Stunden locker hochschrauben und fortgehen, während die Ehemänner der Thai-Frauen, gemeinhin als Phalang bezeichnet, sich mit knackenden Knochen abmühen, in den Stand zu kommen.
Die Phalang sind das nicht gewohnt. So etwas muss man üben. Für sie ist es zunächst besser, im Gehen zu meditieren. Manchmal sitzen Phalang auch auf einem Stuhl am Tisch und meditieren. Aber sie sitzen nicht gut dabei, so als würden sie sich in diese Haltung zwingen. Beim Meditieren darf man sich nicht zu etwas zwingen, sondern man soll locker und gelöst da sitzen. Man soll dabei nicht an seine Sitzhaltung denken, denn der Körper soll sich ja entspannen. Und wenn man das hinkriegt, kann man endlich in andere Welten eintauchen und ein Schweben erfahren.
Sie sind sich zu nichts zu schade, schrecken vor der grässlichsten Tat nicht zurück, schlagen auf ihre Mönche ein, ja, foltern, töten sie. Und wenn es auch nicht der Glaube ist, den ich verkündet habe, vergeblich zwar, so kann ich das nur verurteilen. Aufs Schärfste, aufs Schärfste. Aber mehr auch nicht. Doch was ist das? Kommt tatsächlich näher, dieses armselige irdische Gewürm. Wagt es fürwahr, sich immer schärfer an die Bildschirme heranzuschieben, links wie rechts, von innen her, und seine ganze Armseligkeit umso aufdringlicher zu zeigen. Als wollten sie hinter den Mattscheiben hervorkriechen und mir ihre Elendigkeit leibhaftig präsentieren. Ach, das hält der stärkste Nerv nicht aus. Das nicht.
Also ich habe jetzt 521 Spiele im bezahlten Fußball gemacht. Aber es gibt nur ein Tor, auf das ich immer wieder angesprochen werde, als der Spieler Edu, den ich eingewechselt habe, nur zum Zwecke der Zeitverzögerung, tragischerweise, fußballerisch tragischerweise, über den Ball geschlagen hat im eigenen 16-Meter-Raum.
Peter Neururer, Bundesliga-Trainer.
Mangels guter Angebote, hin und wieder ohne Beschäftigung. Und wie fast alle, die mit dem Fußball zu tun, manchmal aber nichts zu tun haben, auf einem Golfplatz anzutreffen.
Standard Lüttich kam an den Ball und 10 Sekunden vor Schluss der Nachspielzeit erzielte dann ein offensiver Mittelfeldspieler, der gerade eingewechselt wurde von Standard Lüttich, den Ausgleich, der da gleichbedeutend war mit dem Ausscheiden des VfL Bochum aus dem UEFA-Pokal. Das war der Punkt, an dem ja, die große Negativwende eingekehrt ist.
Was macht ein Trainer in einer solchen Situation? Bleibt er konsterniert sitzen? Springt er auf und fasst sich an den Kopf? Läuft in die Kabine?
Ich bin sitzen geblieben, wie ich in vielen Fernsehaufnahmen gesehen habe. Sitzen geblieben, aber nach außen hin, die Fassade war relativ stabil, aber nach innen bin ich total zusammengebrochen, weil die Ohnmacht war da in der Situation selber und da fühlt man einfach nur ja, Ohnmacht und eine totale Leere.
Von da an ging's bergab. Der VfL Bochum kam in jener Saison auf keinen grünen Zweig mehr. Neururer warf das Handtuch, bevor der Verein 2005 abstieg. Dass Fußballtrainer die schwächsten Glieder der Kette sind, ist eine Binsenweisheit. Sie sind die Ersten, die den Platz räumen müssen. Ein Trainerstuhl ist ein ungemütliches Möbel. Es wackelt ständig. Irgendwer sägt immer daran herum. Allen voran die Medien.
Wir haben ja im Umfeld schon länger ein bisschen Unruhe gehabt, wo gesagt wurde, wir müssen über den Trainer nachdenken. Ich bin immer jemand, der zum Trainer steht.
Ein gefährlicher Satz, der eigentlich immer bedeutet, dass der Trainer sich schon mal nach einem anderen Stuhl umschauen sollte.
Wenn dann solche Negativerlebnisse halt kommen mit einer solchen Klatsche, dann steigt die Unruhe. Und von daher denke ich, ist es leider im Profibereich normal, dass kein Weg mehr an einer Beurlaubung vorbeiführt.
Aus mir wurde in einer Erfolgsserie, zum Beispiel beim VfL Bochum oder auch bei Schalke 04, ganz schnell Peter der Große gemacht. Aber nur deshalb, um mich dann irgendwo in einem Fall des Misserfolges wieder so klein wie möglich zu machen. Das ist normal, das ist das gängige Geschäft und damit muss man einfach umgehen.
Viele Trainer laufen ohnehin lieber die Coaching-Zone auf und ab. Werner Lorand war lange Jahre Ausbildungsleiter bei 1860 München. Gesessen hat er kaum. Das liegt an dem Druck, unter dem die Trainer ständig stehen. 14 Vereine hat Peter Neururer bislang betreut, manche nur ein paar Monate. Beim VfL Bochum dauerte das Engagement fast 4 Jahre, eine ziemlich harmonische Zeit. Der FC Schalke 04 hingegen schmiss ihn 1990 rüde raus.
Unfassbar. Eine Mannschaft, einen Verein übernommen, der da damals eigentlich schon mit 1,5 Beinen in der damaligen Oberliga stand. Wir haben es geschafft, in den letzten Spielen der Saison die Mannschaft, den Verein zu retten. Im nächsten Jahr sind wir mit einer Mannschaft, die noch geschwächt war, 5. geworden. Und als ich dann im 3. Jahr dann endlich auf dem Aufstiegsplatz stand, punktegleich mit dem Tabellenführer Duisburg damals, bin ich von heute auf morgen beurlaubt, beziehungsweise entlassen worden. Nicht entlassen worden, aber beurlaubt worden. Und das ist eine Sache, die Schalke-Fans der damaligen Zeit und ich auch selber bis heute noch nicht begriffen habe.
Peter Neururer ist mittlerweile in einer Position, wo er sich den Stuhl aussuchen kann. Gelegentlich ruft jemand an, aber eigentlich bleibt er lieber im Golfclub sitzen, wenn das Angebot nicht stimmt. Nun stimmt es und er trainiert den MSV Duisburg.
Ja, die Trainerbank und der Trainerstuhl ist dann angenehm, wenn man weiß, dass der Vorstand zu einem steht, wenn man weiß, dass die Zielsetzungen realistisch sind. Es wird natürlich anders, wenn Zielsetzungen falsch sind, wenn der Präsident nicht hinter der Arbeit des Trainers steht, wenn eigene Mitarbeiter möglicherweise in andere Richtungen arbeiten, als man selber vorgibt, dann wird dieser Trainerstuhl ganz schnell zum Schleuderstuhl. Und darüber hinaus muss man sagen, da sitzen ist so lange bequem und wunderbar, solange der Erfolg da ist. Nur wenn der Misserfolg kommt, dann gibt es keinen Trainerstuhl in Deutschland, der irgendwo sicher ist. Es sei denn, man klammert Vereine wie Freiburg aus, als Volker Finke fast über 14 Jahre da, hat absteigen dürfen, hat immer weiter arbeiten dürfen. Das sind Ausnahmen, die gibt es im Fußball aber nicht mehr.
Es fällt immerhin auf, dass Trainer, die über Jahre fest im Sattel sitzen, es sich gemütlich zu machen wissen. Volker Finke räkelte sich im Strandkorb und Ralf Rangnick vom Senkrechtstarter Hoffenheim hat sich einen Clubsessel an den Spielfeldrand gestellt, solange es aufwärts geht. Da wird der Schleudersitz zum Wohlfühlmöbel, was wiederum leicht zur Lümmelhaltung führt.
Das ist etwas, was Sie im Grunde genommen nur mit einer Balancemechanik erreichen können, weil wir über die Technik, die wir im Stuhl haben, also diese Balancemechanik, die Rückenlehne und den Sitz so konstalliert haben, dass die Füße aktiviert werden. Und wir haben in unserer Wadenmuskulatur die sogenannte Venenpumpe. Und über eine Fußaktivierung aktiviere ich diese Venenpumpe und somit wird die Durchblutung im gesamten Organismus unterstützt.
Es geht auch anders. Mit Strom gegen die Schmerzen, titelt der Berliner Kurier. Mit der transkutanen elektrischen Nervenstimulation kann es gelingen, das Schmerzempfinden zu beeinflussen. Der Patient verabreicht sich dazu schwache Stromstöße mit einem kleinen batteriebetriebenen Gerät, das er im Alltag bei sich trägt. Währenddessen verspürt er ein Kribbeln, aber keine Schmerzen mehr.
Es geht noch ganz anders.
Eine Metallkappe wurde auf seinen Schädel gelegt und eine Elektrode oben an der Spitze eingeschraubt, die dann mit einem Kabel, das aus einem Kasten hinter dem Stuhl kam, verbunden wurde. Eine Elektrode wurde an seinem Bein befestigt. Ein Riemen wurde um sein Kinn gelegt, um Pets Kopf an der Lehne des Stuhls zu fixieren. Pet schnitt eine Grimasse. Er konnte nicht mehr sprechen. Ein graugrünes Stück Stoff wurde über seinen Kopf gezogen.
Natürlich ist es möglich, einen Spieler zu sanktionieren, indem ich sage, Statt Stammelf heute Bank oder statt Bank heute Tribüne. Aber ein Spieler, der zu lange sitzt, der verliert an seinem Marktwert. Und diese Spieler, die auf der Tribüne und auf der Bank sitzen, sind meistens die Spieler, von denen die Negativstimmungen ausgehen, die man nicht gebrauchen kann. Und den Leuten klarzumachen, dass das Sitzen auf der Bank natürlich schlimm ist und für jeden Leistungssportler ist es schlimm, wenn man nicht eingreifen darf in bestimmten Situationen des Spiels. Aber diese Spieler sind der Parameter für die gute Stimmung innerhalb einer Mannschaft. Also Sitzen ist schon manchmal ganz schön wichtig, wenn es auch wehtut.
Sie kennen das, wenn Sie lange stehen oder lange sitzen, die Füße stellen Sie einfach ab, auf dem Boden brauchen Sie nicht mehr. Und durch die Schwerkraft begünstigt, sackt das Blut natürlich in die unteren Extremitäten. Und über die Fußbewegung kann ich das lösen, oh ja, und dem Körper wieder zur Verfügung stellen.
Ich hörte dreimal das Klicken des Hebels, als er umgelegt wurde, und die Pausen dazwischen. 1900 Volt, dann den Körper abkühlen lassen, dann 500 Volt, dann wieder eine Pause und dann noch einmal 1900 Volt. Pats linke Hand hatte den Arm des Stuhles umfasst, aber die Finger seiner rechten Hand waren nach oben gebogen. Dann ging der Doktor zu dem Mann im Stuhl und zog die Maske ab. Er hob die Augenlider und leuchtete mit einer kleinen Lampe in die Augen. Dann hob er das saubere weiße T-Shirt hoch und legte sein Stethoskop auf das Herz, horchte und sagte: "Ja, der Mann ist tot."
In Mysore, im indischen Bundesstaat Karnataka, sieht man gelegentlich eine Prozession mit vielen Hunderten von Menschen. Sie streben lächelnd und in Eile einem Ziel zu. In ihrer Mitte tragen sie eine Sänfte, darauf ein Angehöriger. Festgezurrt hängt der Körper schlaff im Sitz und schaukelt mit den Bewegungen der Tragenden. Man feiert sein erfolgreiches Leben und dass es nun zu Ende ist. Bei den Inka in Peru saßen die Verstorbenen im Grab.
Sitzen ohne Ende.
Segen und Fluch einer Untätigkeit.
Ein Feature von Dieter Jandt.
Wird wohl doch ganz gerne bleiben und weiterhin mein Werk betrachten. Allein Sie waren vermessen genug, mir den Vertrag zu kündigen. Mir, beurlaubt, in beiderseitigem Einvernehmen. Sie haben es fertiggebracht, aus meinem Himmelsthron einen Schleudersitz zu machen, aus dem man nach Gutdünken entfernt werden kann. Undankbares Pack, dem ich doch erst zum Dasein verholfen. Was kann ich dafür, wenn Sie Ihre Chancen partout nicht beim Schopf ergreifen? Ich hätte die Probleme dieser Welt ausgesessen. Ja, was sollte ich denn sonst tun? Dreinschlagen, als ob ich das jemals vermocht hätte.
Ganz ja nicht so vom Tisch wischen, angesichts von Millionen von Kindern, die verhungern, angesichts von Krieg und Leid, angesichts, dass Menschen vom Erdbeben im wahrsten Sinne des Wortes zertrümmert werden, fragst du dich, wo bist du, lieber Gott?
Es sprachen Claudia Mischke, Michaela Breit, Karl-Heinz Tafel und Thomas Lang.
Ton und Technik Michael Neubert. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger.
Es bleibt eine Frage, warum, wenn wir von Sitzen reden, sitzt du, Gott, so ruhig auf deinem Thron, während Menschen nach dir schreien?
Eine Produktion des Deutschlandfunks 2009.
In dieser Sendung wurde aus folgendem Buch zitiert: Sister Helen Prejean, Dead Man Walking, sein letzter Gang. Goldmann Verlag, München, 1996.